Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
20. Mai 1873. Heute, vor 150 Jahren, erhielten Levi Strauss und Jacob Davis das Patent auf ihre genieteten Arbeitshosen. Ein Beitrag von Ulrike Rückert. When I wake up.
Als die Hose fertig war, lagen die Nieten auf dem Tisch. Und mir kam der Gedanke, die Taschen mit Nieten zu verstärken.
Jacob Davis kann nicht ahnen, was er damit in Gang setzt. 1870 näht der Schneider in Reno im US-Bundesstaat Nevada eine Arbeitshose für einen Kunden und schlägt Kupfernieten in die Ecken der Tascheneingriffe, damit sie nicht ausreißen. Und plötzlich wollen alle solche Hosen. Davis wittert ein großes Geschäft und weil ihm das Startkapital fehlt, bietet er seinem Stofflieferanten eine Partnerschaft an.
Sie werden feststellen, dass es ein sehr verkäuflicher Artikel ist.
Levi Strauss, aus Oberfranken eingewandert, führt in San Francisco einen Großhandel für Stoffe und Bekleidung. Er schlägt ein. Die beiden Männer melden ein Patent auf die Nietenverstärkung an, das ihnen am 20. Mai 1873 erteilt wird. Die Fabrikation beginnt sofort. Die Hosen gibt es aus braunem Segeltuch und aus blauem Denim, einem damals gebräuchlichen Material für strapazierfähige Arbeitshosen. Diese nennt man Overalls. Mit Jeans wird eigentlich eine andere Art von Stoff bezeichnet. Auf ungeklärte Weise setzt sich aber allmählich der Name Blue Jeans für die Denim-Overalls durch.
Patent-Nietenkleidung. Jedes Paar mit Garantie. Nicht echt ohne dieses Etikett.
Die Hosen werden beworben für Goldminenarbeiter, Farmer und Handwerker. Von Cowboys ist keine Rede. Aber Hollywood steckt die Helden seiner Westernfilme in Blue Jeans. Und Städter von der Ostküste, die in den 30er Jahren in Scharen zum Urlaub auf der Ranch in den Westen reisen, staffieren sich entsprechend aus. So wird die Arbeitshose zur Ferienmode. Auch für Frauen. Die Vogue nennt das Western Chic.
Ihre Uniform für eine Ranch ist eine Blue Jeans. Am Saum einmal umgeschlagen, gerade geschnitten und eng sitzend, tief auf den Hüften getragen.
Die Jeanshersteller bieten nun auch Damenmodelle an. Man kann sie in New York an der Fifth Avenue kaufen, aber tragen kann man sie dort nicht. 1943 ist es ein Skandal, als die Studentinnen des College in Wellesley, einer Kleinstadt in Massachusetts, in Jeans auf der Straße herumlaufen. Und das Life Magazine berichtet über Teenager in Missouri.
Am liebsten tragen sie Männerjeans und Hemden. Lehrer, Väter und Freunde finden sie schockierend schlampig. Das macht die Sache aufregend und schweißt die Mädchen fest zusammen.
Protest, Provokation und den Wunsch nach Freiheit symbolisiert die Jeans nach dem Zweiten Weltkrieg für junge Menschen in der ganzen westlichen Welt. Sie ist aber auch ein Mittel, sich einfach jung und lässig zu zeigen.
Ich war einer der Ersten, der mit diesem modischen Ausdruck über den Kiez von St. Pauli lief. Und jeder, der mich damals gesehen hat, war begeistert und sagte, Mensch, wie läuft denn der rum? Das ist klasse, wo bekommt man solche Hosen her?
Erinnert sich später der Sänger Freddie Quinn. Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley und Marilyn Monroe tragen Jeans. Und in Amerika bald die ganze Jugend. In Europa sind sie dann noch schwer zu bekommen, doch das ändert sich in den 60ern. Und dann tragen auch diejenigen Jeans, von denen man sich absetzen wollte, die Eltern, die Professoren, der Schickimicki-Jet-Set. Jeans sind überall, nur nicht hinter dem eisernen Vorhang. Die DDR startet erst in den 70er Jahren eine eigene Jeansproduktion. Ware aus dem Westen ist heiß begehrt.
Und da ist uns sogar Geld geboten worden für diese Lederetiketten. Die haben die sich dann an ihre ostdeutschen Jeans dran gemacht, damit ihre Jeans einfach westlicher sind.
Die Jeans hat die ganze Welt erobert und ist, wie es scheint, unsterblich. Heute graben wieder Schatzjäger in alten Gold- und Silberminen im Westen der USA. Sie suchen kein Edelmetall, sondern vergessene Jeans aus der Zeit von Jacob Davis und Levi Strauss. Sammlern sind die alten Arbeitshosen, ihr Gewicht in Gold wert.